Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Ich freue mich, wenn Sie sich hier live zugeschaltet haben. Wir schreiben den 27. März 2024 oder nach dem jüdischen Kalender den 17. Adar. Dieses Jahr als Schaltmonat kommt der zweimal vor. Und Sie können sich hier live ins Webinar zuschalten, wenn es eben der 27. März um 19 Uhr ist, unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie live dabei. Vielleicht schauen Sie aber auch bei Facebook live dazu. Oder Sie schauen sich hinterher die Aufzeichnung bei YouTube an, die wir dort in unserem YouTube-Channel unter Cut City Kirche Video veröffentlichen. Da gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation. Auf die kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen. Oder Sie hören sich möglicherweise die Audioaufzeichnung an, die wir als Podcast veröffentlichen, unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie die Glaubensinformation sich dann eben entsprechend anhören, auch als Audiofile herunterladen oder den RSS-Feed über einen Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Dann bekommen Sie jeweils die aktuellen Folgen der Glaubensinformation, die wir immer kurz nach dem Livestream veröffentlichen, direkt in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Die Glaubensinformationen finden Sie ja wahrscheinlich aber auch entsprechend als Abo schon angelegt und können das dann über den Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt, dass Sie mir natürlich eine E-Mail schicken können mit Feedbacks zur Sendung, mit Fragen zu den entsprechenden Folgen, mit theologischen Fragen allgemeiner Natur. Oder Sie wollen, wie auch immer, anderweitig mit mir da in Kontakt treten, dann nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie mich erreichen. Und das hat heute zum Beispiel Peter Holz gemacht. Der hat mir heute Morgen eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben. Ein Kollege aus Saarbrücken, der wohl öfter hier zuschaut. Herzliche Grüße nach Saarbrücken. Ich sehe gerade, dass Sie auch live dabei sind. Freue mich wirklich über diese Mail und auch über den beigefügten Artikel. Denn Peter Holz hat in Saarbrücken einen Fahrradkreuzweg initiiert und ist auf diese Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, gekommen, weil wir hier in Wuppertal auch schon so einen Fahrradkreuzweg haben. Das freut mich sehr, wenn sich solche Ideen gut verbreiten. Und noch mehr freut mich, dass der Fairness halber in einem Artikel Wuppertal da auch erwähnt wird. Das ist wirkliche Kollegialität in beide Richtungen. Also herzliche Grüße nach Saarbrücken. Hat mich wirklich sehr gefreut, Ihre Mail. Vielen Dank für dieses schöne Feedback. Heute Abend begrüße ich auch die erwachsenen Firmenbewerber und Firmenbewerberinnen, die am Samstag vor Pfingsten hier im Kölner Dom gefirmt werden. Heute beginnt unser Firmenkurs. Sie bleiben bitte nach Abschluss der Glaubensinformation hier noch dabei. Ich beende dann den Livestream, sodass wir dann entsprechend unter uns sind. Dann können wir noch die ersten Fragen und die ersten organisatorischen Dinge für den Firmenkurs entsprechend besprechen. Wie gesagt, wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Das Thema heute lautet, das ist heute, eine Einführung in das Triduum Paschale, Gründonnerstag bis Osternacht. Wir sind am Mittwoch vor Gründonnerstag. Die großen heiligen Feiern stehen quasi unmittelbar bevor. Und da passt es ganz gut, wenn wir da heute mal einen Blick drauf werfen, wie diese Feiern vonstatten gehen. Denn wir befinden uns ja schon seit 40 Tagen, seit dem Aschermittwoch, in der Vorbereitungszeit auf dieses große Fest. Vor gut anderthalb Wochen, am 5. Fastensonntag, dem sogenannten Passionssonntag, konnte man dann auch in den Kirchräumen die ersten Veränderungen beobachten, als die Kreuze verhüllt wurden und so den Blicken erstmal entzogen wurden. Das hat zum einen sicherlich auch etwas mit dem Fasten der Augen zu tun, aber die Kreuzenthüllung spielt in der Liturgie des Karfreitags natürlich eine besondere Rolle. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und damit die Kreuzenthüllung da natürlich auch ihre dramaturgische, ja, ich sag durchaus mal Wucht entfaltet, ist es natürlich gut, wenn vorher die Kreuze den Blicken der Glaubenden entzogen sind. Das war also schon vor gut anderthalb Wochen am 5. Fastensonntag, dem sogenannten Passionssonntag, der erste große visuelle Aspekt, der andeutet, jetzt geht's doch steil auf die österlichen Feiern, auf die Kar- und Ostertage zu. Dann der zweite große Schritt, am vergangenen Sonntag, dem Palmsonntag. Das entspricht ja gerade auch der biblischen Tradition, der biblischen Überlieferung. In allen vier Evangelien finden wir diesen Einzug Jesu in Jerusalem gut eine Woche vor seinem Leiden und Sterben. Damit beginnt quasi die Erzählung der eigentlichen Passionsgeschichte. Und wir sehen in den Evangelien, zumindest auch in den synoptischen Evangelien, das Johannesevangelium hat eine leicht andere Dramaturgie, aber in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dass Jesus ja auf dem Esel in Jerusalem hineinzieht. Dann heißt es, er schaute sich die Stadt an, fast wie ein Tourist. Er zieht sich dann wieder zurück nach Bethanien, wo er vorher auch schon war. Bethanien ist so etwa 5 bis 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Man kann sagen, 2 Fußstunden, wenn man so will. Kommt am nächsten Tag wieder und dann ereignet sich diese sogenannte Tempelreinigung. Wir haben in der letzten Folge uns ja die Matthäus-Passion näher angeschaut. Da bin ich da auch schon drauf eingegangen. Denn diese sogenannte Tempelreinigung, die ein offensiver, kultkritischer Akt Jesu war, der durchaus hochprovokativen Charakter hatte, führt letzten Endes dann zum Tötungsbeschluss, dass man Jesus beseitigen will. Ist also innerhalb der Dramaturgie der Passionserzählung auch historisch ein ganz, ganz wesentlicher Einschnitt. Dann zieht Jesus sich wieder zurück nach Bethanien. Er hatte also offenkundig in Bethanien so eine Art Headquarter, aber auch einen Rückzugsort, bevor er dann am Gründonnerstag, unserem Gründonnerstag, am Tag vor dem Pascha-Fest, da gehe ich gleich noch drauf ein, wieder nach Jerusalem hineinkommt, das letzte Abendmahl feiert und dann nehmen eben, wie wir vor 2 Wochen in der Matthäus-Passion gelesen haben, die Dinge ihren dramatischen Verlauf über Kreuzestod und Auferstehung am Ostersonntagmorgen. Ob es da wirklich passiert ist, schauen wir gleich mal. Am Palmsonntag, am letzten Palmsonntag, ist freilich nicht die Matthäus-Passion gelesen worden. Dass wir hier die Matthäus-Passion uns angeschaut haben, hängt damit zusammen, dass ich in der Glaubensinformation hier jedes Jahr eine der Passionsgeschichten lese und das geht quasi turnusmäßig durch. Im letzten Jahr war es Johannes-Passion, davor die Lukas-Passion, davor die Markus-Passion. Wenn Sie also ein wenig googeln, sich auf die Suche machen, werden Sie auch die Glaubensinformation zur Markus-Passion finden, die eben an diesem Jahr am Palmsonntag verkündet worden ist. Am Palmsonntag wird immer die jeweilige Passion verkündet, die dem jeweiligen Lesejahr entspricht. Wir haben in unserer römisch-katholischen Liturgie 3 Lesejahre, die Lesejahre A, B und C. Und die sind den synoptischen Evangelien zugeordnet. Im Lesejahr A hört man vorzugsweise Matthäus, also dann auch die Matthäus-Passion. Im Lesejahr B Markus und im Lesejahr C Lukas. Das Evangelium des Johannes wird dann in den Lesejahren zwischendurch immer eingeflochten. Für den letzten Palmsonntag, also im Jahr 2024 heißt das, wir haben Lesejahr B, da hörten Sie in den Kirchen, in der Liturgie, die Markus-Passion, die wahrscheinlich, wie üblich, nicht zwingend, aber doch meist üblich, in verteilten Rollen vorgetragen wurde. Dann gibt es 3 Rollen. Die Christusrolle, die meist vom Zelebranten verkündet wird, dann die Evangelistenrolle, der quasi die überleitenden Teile spricht und die sonstigen, also die sonstigen Sprechanteile, die dann von einer weiteren Lektorin oder einer Lektorin entsprechend verkündet wird. Und natürlich ganz grandios am Palmsonntag das Nachvollziehen dieses Einzuges Jesu in Jerusalem, wenn wir mit Palmzweigen und Jubelgesängen eine Prozession veranstalten und dann die Palmzweige natürlich mit nach Hause nehmen, um sie hinter unsere Kreuze zu hängen und so eben auch da schon an die Passion auch übers Jahr zu erinnern, aber auch an den Friedenskönig. Denn wie können wir uns den Einzug in Jerusalem historisch vorstellen? Wenn man sich die Bibeltexte durchliest, dann scheint das hier so zu sein, Jesus zieht auf einem Esel ein, das ganze Volk an den Straßenrändern steht da und jubelt Jesus zu. Das werden durchaus einige gewesen sein, die sich da haben mitreißen lassen. Historisch wird es wahrscheinlich etwas anders gewesen sein, denn Jesus hat in Judäa, in seiner judäischen Zeit, doch offenkundig eine erkleckliche Anzahl von Anhängern oder einer anhängenden Gruppe um sich geschart. Wenn man daran denkt, dass der Evangelist Lukas erwähnt, dass er in Judäa außer den 12, die schon bei ihm sind, noch 72 andere auswählt und entsendet, um sein Evangelium dort zu verkünden, in die Dörfer zu tragen, dann kann man schon mal sagen, die Gruppe hat mindestens 84 Personen betragen. Und da steht ja 72 andere, die er auswählte. Damit eine Auswahl stattgefunden haben kann, muss die Gruppe also wesentlich größer gewesen sein, Ich schätze die Gruppe, die da so mit Jesus durch die Lande gezogen ist, so, ja quasi im Frühling in Judäa, etwa im Jahr 30, auf vielleicht 250 bis 300 Personen. Wenn diese Gruppe nach Jerusalem hineinzieht, Jesus auf einem Esel reitet, die schwingen Palmzweige und breiten ihre Kleider aus und rufen dazu noch: Hosanna Jeschua, Hosanna dem Sohne Davids. Hosanna heißt, hilf doch. Und Jeschua, der Name Jesu, heißt übersetzt, Gott hilft. Und da haben wir genau diesen, ja, fast schlachtrufartigen Begleitruf, wenn Jesus in Jerusalem einzieht, mit seiner Anhängerschaft. Die rufen: Hosanna Jeschua, Hosanna Jeschua, hilf doch, Gott hilft. Das hat durchaus Aufmerksamkeit erregt. Und da werden doch der ein oder andere stehen geblieben sein, die Hälse gerickt haben und geguckt haben, was da so vor sich geht. Damit beginnt die Heilige Woche historisch durchaus nachvollziehbar. Das ist das, was am Palmsonntag dann auch in unseren Kirchen gefeiert wurde. Und damit gehen wir in die Karwoche, wobei am Palmsonntag ja schon diese Dramatik dieses jubelnden und jubilierenden Einzuges in Jerusalem sofort konterkariert wird durch die Passionserzählung. In diesem Jahr, wie gesagt, Markus. Und damit wird die Karwoche im Prinzip eingeläutet. Montag, Dienstag und Mittwoch in der Karwoche sind noch relativ unspektakulär. Es ist eine Woche von extrem hohem Rang. Das kann man in diesem Jahr übrigens sehen, weil wir eigentlich am 25. März ein Hochfest gehabt hätten, nämlich das Festverkündigung des Herrn, 9 Monate vor Weihnachten. Die Erzählung, wo wir erinnern, vergegenwärtigen, wie der Erzengel Gabriel zu Maria kommt und die Geburt des Gottessohnes verheißt. Dieses Fest ist verschoben worden, weil wir die Karwoche als höherrangige Woche haben. Und nach der Karwoche kommt die Osterwoche, die auch höchstrangig ist. Trotz aller Hochrangigkeit des Herrenfestes, Verkündigung des Herrn, wird das verschoben, und zwar durch die gesamte Karwoche, durch die gesamte Osterwoche auf den Montag nach Weißen Sonntag. Verkündigung des Herrn findet also in diesem Jahr erst am 8. April statt. Da kann man sehen, wie bedeutsam also auch schon die Karwoche ist. Aber innerhalb der Karwoche ist die Dramaturgie doch sehr schon auf den Gründonnerstag fokussiert. Morgen also fängt es an, wobei man streng genommen sagen muss, in der römisch-katholischen Welt beginnen die Tage liturgisch ja mit dem Sonnenuntergang. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, wir haben Mittwochabend, wie gesagt, am 27. März im Jahr des Herrn 2024. Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, dann ist es schon ziemlich dunkel. Liturgisch haben wir also schon Gründonnerstag. Mit dem Gründonnerstag sind in den Bistümern traditionell die sogenannten Krisammessen verbunden. Die Krisammesse ist eine Messe, die eigentlich an den Gründonnerstag gehört. Die hat ihren Namen daher, dass die zuständigen Ortsbischöfe ihr Presbyterium, also die Priesterschaft ihres Bistums, in die Kirche einladen. Und dann werden in der Krisammesse die heiligen Öle gesalbt. Das ist das Katechumenenöl, das man für die Taufvorbereitung braucht. Das Krisamöl, das wir für die Altarweihe, aber insbesondere, und das wird die erwachsenen Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber interessieren, für die Firmung benötigt. Bei der Firmung wird mit Krisamöl gesalbt. Das Krisamöl ist sehr reines Olivenöl, vermischt mit verschiedenen Balsamessenzen. Ein Öl, mit dem man früher die Könige gesalbt hat. Und dieses Öl wird in der Krisammesse am Gründonnerstag für das jeweilige Jahr, wenn man so will, frisch zubereitet, frisch geweiht. Und es hat ein sehr wunderbares Aroma, wenn man das frisch hat. Also wenn Sie am Samstag vor Pfingsten gefirmt werden im Kölner Dom und es ergäbe sich die Gelegenheit, ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit tatsächlich auftut, Sie könnten mal daran schnuppern, dann werden Sie merken, dass das etwas sehr Wohlriechendes ist. Nicht umsonst, wie gesagt, das Öl, mit dem die Könige gesalbt wurden. Und dieses Öl wird in der Krisammesse zubereitet, eben auch das Öl, das wir für die Krankensalbungen benötigen. Das passiert in der Krisammesse. Weil in der Krisammesse die gesamte Priesterschaft eines Bistums eingeladen ist und die Bischöfe in der Regel die Gelegenheit benutzen, die ja nicht so häufig passiert, danach auch mit ihren Priestern, mit ihren Pfarrern zusammenzukommen, vielleicht auch einen Tag, einen Einkehrtag zu verbringen. Der Gründonnerstag natürlich aber als Beginn der österlichen Feiern auch intensiver Vorbereitung bedarf, ist es in vielen Bistümern üblich, dass die Krisamesse auf einen anderen Tag verschoben wird. Hier bei uns im Erzbistum Köln ist es schon der Karmontag gewesen. Also hier hat die Krisamesse, was erlaubt ist, die gehört, wie gesagt, eigentlich an den Gründonnerstag, aber aus diesen genannten organisatorischen Gründen wird die Krisamesse durchaus vorverlegt. Und hier im Erzbistum Köln hat die Krisamesse schon am vergangenen Montag, sprich vorgestern, stattgefunden. Die Öle sind also schon bereitet und werden von da aus dann in die entsprechenden Dekanate und Pfarreien, Kirchengemeinden verbracht. Am Gründonnerstagabend beginnt dann das eigentliche Triduum Paschale, das große Fest von Kreuzestod und Auferstehung, der Vergegenwärtigung von Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, dem Urgrund unseres Glaubens. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir insbesondere bei Paulus, wie wichtig dieser Zusammenhang von Kreuzestod und Auferstehung ist. Im ersten Korintherbrief, wenn Sie regelmäßig hier zuschauen, dann wissen Sie, dass diese Stelle ja sehr häufig hier erwähnt wird, weil sie so essentiell ist. Im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel kommt Paulus ja genau darauf zu sprechen und sagt dann, wäre Christus nicht gestorben und von den Toten auferstanden, unsere Verkündigung wäre umsonst und der Glaube sinnlos. Kreuzestod und Auferstehung sind das Fundament, auf dem der gesamte christliche Glaube aufruht. Deswegen ist auch Ostern das zentrale Fest des Kirchenjahres. Wenn es denn ein Ranking gäbe der Kirchenfeste, dann wäre Ostern das wichtigste Fest, gefolgt von Pfingsten, und dann erst käme Weihnachten. In unserer brauchtumsgeprägten Volksfrömmigkeit, die ja selbst bei denen noch wirkt, die gar nicht mehr glauben, scheint Weihnachten das wichtigste Fest zu sein, weil es emotional sehr aufgeladen ist. Das kann man verstehen, theologisch oder liturgisch, aber ist das Osterfest das Urfest des christlichen Glaubens? Während Weihnachten erst etwa ab dem 4. Jahrhundert gefeiert wurde, wurde Ostern von Anfang an gefeiert, denn da feiern wir das, was uns erst zu Christen macht, nämlich Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Wir vergegenwärtigen es, wir gehen in dieses Geschehen hinein. Historisch geben uns die Evangelien einen Hinweis darauf, wann das passiert ist. Es hat auf jeden Fall im Zusammenhang mit einem Pascha-Fest stattgefunden, diese Ereignisse von Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Sie merken, dass ich da eine kleine Einschränkung mache, weil sich die Evangelisten sich nicht ganz einig sind. Nach den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas stirbt Jesus an einem Pascha-Fest, der es auf einen Freitag fällt. Freitag ist dieser Rüsttag, der erwähnt wird. Die schreiben nicht Freitag, sondern am Rüsttag. Der Rüsttag ist der Tag vor dem Schabbat, wo man sich auf den Schabbat vorbereitet, eben zurüstet, also der Freitag. Und die drei Synoptiker erwähnen eben, dass das Pascha-Fest in diesem Jahr auf den Rüsttag, also auf den Freitag fiel. Das bedeutet zum einen, dass das letzte Abendmahl dann eben auch ein Pessachmahl, ein Pascha-Mahl war. Und zum anderen können wir das Jahr einigermaßen fixieren, denn Pessach wird am 14. Nisan gefeiert, einem jüdischen Kalender. Ich erwähnte, dass wir heute nach jüdischem Kalender den 17. Adar haben. Pessach wird also in diesem Jahr von den Juden in gut einem Monat gefeiert, denn nach dem 2. Adar in Schaltjahren folgt eben der Nisan als erster Tag, als erster Monat des jüdischen Jahres. Und der 14. Nisan wird also gut in, ich sage glaube ich mal, 25 Tagen oder sowas roundabout sein. Dann feiern die Juden in diesem Jahr Pessachfest. Damals fiel eben der 14. Nisan auf einen Freitag und das ist im Jahr 30 unserer Zeitrechnung der Fall gewesen. Das Johannesevangelium tickt etwas anders. Im Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Pascha-Lämmer geschlachtet werden, auch dort an einem Rüsttag, an einem Freitag. Das würde aber heißen, dass Pessach einen Tag später ist, also an dem Samstag. Dann wäre es das Jahr 32 oder 33 gewesen. Man bekommt das nicht deckungsgleich. Man muss sich an dieser Stelle also verhalten. Gibt man eher der synoptischen Tradition recht oder folgt man eher der johannäischen Tradition? Der verstorbene Papst Benedikt XVI. Entfaltet in seinen Jesusbüchern eine Linie, die eher der johannäischen Chronologie folgt. Gott sei Dank verweist er in seinem Vorwort darauf, dass die Bücher kein Teil des authentischen Lehramtes der katholischen Kirche seien. Man dürfe abweichen. Ich persönlich mache davon freimütig Gebrauch, denn ich persönlich folge eher der synoptischen Tradition, weil es für mich im Gesamt sinnvoller erscheint, dass das letzte Abendmahl auch ein Paschamahl ist, weil auch der Paulus diese Paschamythologie kennt. Und auch Johannes hängt ja an dieser Pascha-Idee, wenn Jesus das wahre Pascha-Lamm ist. Das Johannesevangelium ist dafür bekannt, dass es eine Reihe von Symbolisierungen vornimmt, sodass es wahrscheinlicher ist, dass Johannes eben das erzählerisch überhöht hat und jetzt nicht so sehr an der Datierung interessiert war, während in den synoptischen Evangelien der historische Kern an diesem Punkt eher bewahrt ist. Aus meiner Sicht also ist das letzte Abendmahl dann ein Paschamahl gewesen. Jesus stirbt an einem 14. Nisan, der auf einem Freitag fällt, also auf das Paschafest, was ja schlussendlich in den Passionserzählungen auch dazu führt, dass Pilatus die Leichen nicht am Kreuz hängen lassen will, damit sie eben nicht zum Fest und schon gar nicht am Sabbat da entsprechend hängen bleiben. Warum ist diese Frage so wichtig? In der frühen Kirche entbrannte ein Streit. Während Weihnachten erst im 4. Jahrhundert gefeiert wird und man Weihnachten dann relativ willkürlich auf das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes datierte, eben dem 25. Dezember, wollte man, weil man um die historischen Zustände auch wusste, Ostern eigentlich immer im Zusammenhang des Pessachfestes feiern, also am 14. Nisan. Jetzt bleibt dieser 14. Nisan aber nicht immer auf einem Freitag, sondern der changiert wie unsere Tage und Daten ja auch durch das Jahr auf verschiedene Tage. Sollte man also jetzt immer wieder am 14. Nisan feiern, damit würde das Osterfest quasi durchs Jahr wandern oder durch die Woche wandern, so wie das an Weihnachten auch der Fall ist. Oder ist nicht ein anderer Grund wichtiger? Denn die Auferstehung Jesu wird am Sonntagmorgen offenbar. Die Evangelisten, insbesondere Lukas, aber auch Paulus, sind sich eigentlich recht sicher, dass die eigentliche Auferstehung im Moment des Todes passiert. Man erinnere nur an Lukas, der den mit Jesus gekreuzigten Schächer ja bitten lässt, Jesus, denke an mich, wenn du ins Paradies eingehst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir ins Paradies eingehen. Der Auferstandene aber zeigt sich erst am Sonntagmorgen. Und das ist von höchster Symbolik, denn der Sonntag ist der Schöpfungstag. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis schauen, die ja in der Osternacht verkündet wird, in den sogenannten ersten Schöpfungsbericht, der eigentlich ein Schöpfungsgedicht ist, dann erschafft Gott die Welt da in 7 Tagen. Streng genommen muss man sogar sagen, in 6 Tagen. In 3 Tagen erschafft er die Räume, in 3 Tagen belebt er sie. Am 7. Tag, dem Schabbat, ruht Gott. Heißt also, die ganze Geschichte ist an einem Sonntag losgegangen. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche, der erste Tag der Schöpfung. Und dass sich Jesus als Auferstandener am Sonntagmorgen in der Frühe der Maria Magdalena offenbart, zeigt eben, er ist quasi neu erschaffen worden. Und dieses Motiv der Neuschöpfung, des Neuerschaffenseins, finden wir eben auch an prominenter Stelle im Neuen Testament. Zum Beispiel im 2. Korintherbrief, im 4. und 5. Kapitel, rekurriert Paulus genau darauf. Deswegen ist der Sonntag so von besonderer Bedeutung, auch in unserer christlichen Liturgie, denn wir ruhen ja nicht, wie es dem Gebot, den 10 Geboten entspricht, am Schabbat, dem Samstag, sondern wir ruhen am Sonntag, weil es eben der Tag ist, an dem sich der Auferstandene offenbart hat. Und jetzt gibt es ein Problem für die frühe Kirche. Feiern wir jetzt quasi die österlichen Geheimnisse immer vom 14. Nisan ausgerechnet, dann würde man eben schon durchaus durch die Woche wandern. Oder ist die Sonntagssymbolik nicht auch von hoher Bedeutung und von hoher Wichtigkeit? Dann aber müsste man vom 14. Nisan abweichen. Jetzt fällt der 14. Nisan nicht einfach so irgendwie auf einen Tag, sondern der 14. Nisan ist der Tag des ersten Frühlingsvollmondes. Danach rechnet sich quasi der jüdische Kalender aus. Der 14. Nisan ist der Tag des ersten Frühlingsvollmondes. Wobei Frühling hier nicht zwingend das Äquinoxium, die Tag- und Nachtgleiche heißt, sondern, wenn man so will, nach unserem Kalender der 21. März. Und das macht man sich jetzt in der Klärung des sogenannten Osterfeststreites zunutze, indem man im Rahmen des Konzils von Nicäa im Jahr 325 diese Frage klärt. Ostern wird gefeiert an einem Sonntag, man schließt also jetzt einen Kompromiss, an einem Sonntag der auf den ersten Frühlingsvollmond folgt. Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Man guckt also 21. März. Wann ist nach dem 21. März der erste Frühlingsvollmond? Und am Sonntag darauf ist Ostern und dementsprechend am Gründonnerstag davor dann Gründonnerstag. Am Donnerstag davor ist Gründonnerstag, so muss ich sagen. So hat man den Osterfeststreit quasi mit einem Kompromiss geklärt. Man hat die Symbolik des Frühlingsvollmondes des 14. Nisan gewahrt, gleichzeitig aber auch die Symbolik des Sonntags. Dass in diesem Jahr durch das jüdische Schaltjahr das voneinander divergiert, liegt dann in einer gewissen Natur der Sache, weil wir den Sonnenkalender, den wir der römischen Kultur folgen, nicht harmoniert bekommen mit dem Mondkalender, dem das Judentum folgt. Aber diese Idee, erster Frühlingsvollmond, also der erste Vollmond nach dem 21. März, der Sonntag danach ist Ostern und das führt dazu, dass Ostern eben frühestens tatsächlich an einem 21. März, wenn der Frühlingsvollmond darauf gerade fällt, gefeiert werden kann. Spätestens, glaube ich, am 25. April und in dieser Zeitspanne dazwischen wandert irgendwo von Jahr zu Jahr das Osterfest und davon hängt eben dann auch Aschermittwoch ab, 46 Tage vorher und Pfingsten 50 Tage später. Dieser ganze Block wandert also von Jahr zu Jahr so ein wenig durch den Kalender. In der Ostkirche oder in den orthodoxen Kirchen Osteuropas gibt es dieselbe Symbolik. Die haben aber ein Problem oder wir haben ein Problem, ein Datierungsproblem. Denn wir hatten im 16. Jahrhundert eine große Kalenderreform, weil der 21. März eben nicht mehr auf das Äquinoxium fiel, sondern schon 10 Tage danach war. Das hatte sich verschoben, weil das Sonnenjahr nicht exakt 365 Tage ist, sondern irgendwie 365,25 noch was Tage. Und da ist Papst Gregor hingegangen und hat eine Kalenderreform durchgeführt, den sogenannten gregorianischen Kalender, dem wir in Westeuropa folgen. Da fielen im Oktober des Jahres 1600, glaube ich, mal 10 Tage aus. Und seitdem haben wir diese Geschichte mit den Schaltjahren, dass alle 4 Jahre mal ein Schaltjahr ist, beziehungsweise alle 100 Jahre fällt das wieder aus, da gibt es eine entsprechende Regel. Die Kirchen der Orthodoxie haben das nicht mitgemacht, die folgen immer noch dem julianischen Kalender, sodass bei denen der 21. Juni, der 21. März, Entschuldigung, der 21. März erst in ein paar Tagen sein wird. Dementsprechend der Frühlingsvollmond auch später ist. Auch die kennen die Regel, erster Frühlingsvollmond, der Sonntag danach ist Ostern, aber das bezieht sich dann auf deren 21. März, sodass das bei denen entsprechend später ist. Interessant ist am Rande, dass meines Wissens in der Ukraine infolge des russischen Angriffskrieges vor 2 Jahren man sich ja von der russischen Orthodoxie in weiten Teilen losgesagt hat und das symbolisch auch in der Kalenderreform deutlich macht. Das heißt, die ukrainische Kirche folgt seit, glaube ich, 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren dem gregorianischen Kalender. Die feiern also jetzt Ostern plötzlich mit uns. Sie merken also, es gibt durchaus eine kosmische Variante in unserem Glauben, die hängt aber eben von Berechnungsmodellen ab, die man da entsprechend sagen muss. Aber daher kommt es, dass wir Ostern in diesem Jahr ab morgen feiern, ab Gründonnerstag, am kommenden Sonntag dann Ostern ist, weil wir jetzt eben in dieser Woche Vollmond haben. Der 21. März war letzte Woche, es ist also der erste Frühlingsvollmond nach dem 21. März und dementsprechend ist am kommenden Sonntag Ostern. Von da aus rechnet sich dann der Rest. Dieser Osterfeststreit ist da entsprechend festgelegt worden. Mit dem Gründonnerstag beginnt also das Triduum. Und dieses Triduum heißt nicht umsonst Triduum Paschale, das österliche Dreitagefest. Was bedeutet das? Ein Gottesdienst, eine Liturgie, beginnt in der römisch-katholischen Lesart mit einer sogenannten liturgischen Eröffnung. Das ist beispielsweise das Kreuzzeichen und der liturgische Gruß, der Herr sei mit euch, in einer Eucharistiefeier. In einem Stundengebet könnte die liturgische Öffnung auch sein, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündet oder etwas Ähnliches. Wir haben also aber eine formale liturgische Öffnung in der Eucharistiefeier eben, Kreuzzeichen, der liturgische Gruß, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und ein Gottesdienst endet mit dem Segen und der Entlassformel. Ite missa est, geht, ihr seid gesendet. Oder eben geht hin in Frieden. Wenn wir jetzt auf die Gottesdienste schauen, die morgen Abend beginnen, die verschiedenen Liturgien, die in die Osternacht hineinführen, dann stellen wir fest, dass am Gründonnerstag abends die Messe mit einer liturgischen Eröffnung beginnt. Kreuzzeichen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Am Ende des Gründonnerstages aber wird keine liturgische Abschlussformel sein, kein Segen. Man geht quasi ins Off. Dann kommt der Karfreitag. Der Karfreitag, die Liturgie des Karfreitages, die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi, hat keine liturgische Eröffnung. Es ist ein stiller Einzug mit der Prostratio, schauen wir uns gleich noch näher an. Dann folgt diese sehr karge, aber eindrückliche Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, die mit keiner Segensformel endet. Man geht quasi wieder ins Off hinein. Die Osternachtfeier in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat keine liturgische Eröffnung, wohl eben diese eröffnende Lichtfeier, auch die schauen wir uns gleich näher an, aber es gibt keine liturgische Eröffnung im eigentlichen Sinn. Und erst am Ende der Osternacht wird mit dem Ostersegen ein Gottesdienst abgeschlossen, der 3 Tage zuvor am Gründonnerstag begonnen hat. Wir haben also ein 3-Tage-Fest. Gründonnerstag, Karfreitag, Samstag, da haben Sie quasi den 3. Tag in die Osternacht hinein. Wir haben einen riesigen Gottesdienst, der über 3 Tage geht, der verschiedene Liturgien aufweist. Deswegen nennt man das den 3-Tage-Gottesdienst oder eben Triduum Paschale. Und dieser Gottesdienst beginnt morgen Abend am Gründonnerstag. Das Wort Gründonnerstag hat übrigens dazu geführt, dass in unseren Breiten es verschiedene Traditionen, lokale Traditionen gibt, dass man an dem Tag besonders auch grüne Speisen zu sich nimmt oder Kräuter zu sich nimmt, das aber eher Volksbrauchtum, denn das deutsche Wort grün, was da steht, oder diese deutsche Silbe grün, kommt vom altdeutschen Greinen, Weinen. Das hat etwas damit zu tun, dass Jesus ja nach dem letzten Abendmahl in den Garten Gethsemane ging, dort verhaftet wurde, aber eben Blut und Wasser geschwitzt hat und da Tränen darum gebeten hat, dass der Kelch noch an ihm vorübergehen möge. Von diesem Greinen her wurde dann mal irgendwann eingedeutscht dieses Grün und deswegen hat der Gründonnerstag dort seinen Namen. Der Gründonnerstag ist von der Liturgie her eine recht normale Eucharistiefeier. Diese Eucharistiefeier denken wir zum einen in besonderer Weise an die Einsetzung des Abendmahles, eben der Eucharistie, weshalb im Hochgebet eine kurze Einfügung stattfindet, und zwar im Deutschen 3 Worte. Im Hochgebet werden ja die Einsetzungsworte Jesu vergegenwärtigt. Der Priester spricht die Worte, die Jesus beim letzten Abendmahl gesprochen hat. Wir verbinden in der katholischen Kirche mit dem Hochgebet als Ganzes die Wandlung der Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut Christi daselbst. Und da spielen eben auch die Einsetzungsworte eine Rolle. Bis zum 2. Vatikanischen Konzil hat man sogar gedacht, dass das Sprechen dieser Worte die Wandlung der Gaben bewirkt. Da hat man sich in der Liturgiereform etwas von verabschiedet. Aber die Worte sind natürlich trotzdem essentiell, weil sie das Geschehen im Abendmahlsaal vergegenwärtigen. In jeder Messe stehen wir im Abendmahlsaal da selbst. Wir wiederholen nichts, wir feiern nicht das 1-millionste Abendmahl, wir feiern immer das Abendmahl. Und der Priester repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche. Nicht der Priester feiert mit uns die Messe, sondern Christus feiert mit uns die Messe. Der Priester repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche. In der Abendmahlsliturgie am Gründonnerstag aber wird das noch einmal in einer besonderen Weise zu Bewusstsein gebracht, wenn der Priester einfügt in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben und dann fügt er dort einmal im Jahr, das ist heute. Also dieser Aspekt der Vergegenwärtigung wird am Gründonnerstag, an dem ja in besonderer Weise die Einsetzung des Abendmahls vergegenwärtigt wird, das nochmal auf den Punkt gebracht, in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben, das ist heute. Nahm Jesus das Brot, sprach das Dankgebet, reichte es seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib und so weiter und so weiter. Diese Einfügung, das ist heute, ist eben in der Gründonnerstagsfeier ein besonderes Spezifikum, wo dann eben auch deutlich gemacht wird, hier ist der Punkt, auf den sich auch unsere liturgische Tradition letzten Endes zurückführt, hier vergegenwärtigen wir das noch einmal in besonderer Weise. Jetzt schildern uns zwar die Synoptiker den Verlauf des letzten Abendmahles mit der Einsetzung, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und wir finden das im 1. Korintherbrief bei Paulus. Zur näheren Analyse, sage ich mal, der Abendmahlsberichte verweise ich mal auf die Glaubensinformation, die ich dazu vor einigen Monaten bzw. Jahren mal gehalten habe. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich lege Ihnen den Link dazu mal in die Shownotes hinein. Dann können Sie sich diese Folge, wenn Sie interessiert sind, sich da entsprechend anschauen. Interessant ist, und das werden Sie jetzt vielleicht schon ahnen, der Johannes hat zwar auch eine Erzählung von dem letzten Mal, was bei ihm ja dann eben folgerichtig kein Passiamahl sein kann. Es ist mehr ein Abschiedsmahl. Vielleicht verzichtet Johannes auch deshalb auf diesen Einsetzungsbericht mit der Identifikation von Brot und Wein mit dem Leib und dem Blut Jesu. Er kennt das der Sache nach sehr wohl. Er kommt darauf, nämlich in der großen Brotrede im 6. Kapitel zu sprechen. Auch das ist für mich eher ein Argument, dass ich sage, der Johannes kennt das alles. Er kannte wahrscheinlich auch schon die synoptischen Evangelien, wollte jetzt aber nicht ein viertes daneben stellen, sondern hat quasi, wenn Sie so wollen, eine Interpretation der synoptischen Evangelien geliefert. Man könnte deshalb das Johannesevangelium auch als Midrasch bezeichnen, als eine erzählende Erweiterung dessen, was in den synoptischen Evangelien schon berichtet worden ist, eine theologische Ausdeutung. Der Johannes kennt also sehr wohl die Identifikation von Brot und Wein mit Leib und Blut Christi, vergleiche die Brotrede. In seiner Abendmahlsüberlieferung aber tritt das eher zurück. Was Johannes hat, ist die Fußwaschung. Die finden wir nicht in den synoptischen Evangelien. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Und dieser Aspekt, die Vergegenwärtigung dieses doch besonderen Aktes, kann eben auch in der Abendmahlsliturgie vom Gründonnerstag vollzogen werden. Die ist, wie gesagt, fakultativ. Sie muss nicht geschehen, sie kann aber geschehen. Dann würde der Priester, der Zelebrant, eben als Repräsentant Christi, als des Hauptes der Kirche, ausgewählten Personen symbolisch die Füße waschen. Im Idealfall natürlich Zwölfen, weil sie 12 waren. Was manchmal merkwürdig ist, wenn plötzlich Pastoralteams meinten, sie müssten das tun. Tatsächlich geht es ja darum, dass man dies vergegenwärtigt, dass Christus uns dient. Und innerhalb der Messe ist nun halt der Priester, der Zelebrant, der Repräsentant Christi. Aber wir wollen da nicht päpstlicher sein als der Papst. Es ist ein fakultativer Ritus, den Sie vielleicht, wenn Sie morgen am Gründonnerstag die Messe mitfeiern, erleben können. Wenn Sie sie nicht erleben, dann wird diese fakultative Möglichkeit da eben nicht aktualisiert. Was durchaus erlaubt ist, ist eine Möglichkeit, die die liturgische Ordnung vorsieht, aber nicht zwingend. Besonderheit, wie gesagt, ist dann der Einschub im Hochgebet. Das ist heute. Zweite Besonderheit ist, dass bei der Kommunion die Kommunion unter beiderlei Gestalten möglich gemacht werden muss. Während wir übers Jahr in der Regel nur, ganz dicke Anführungszeichen, nur den Leib Christi erhalten, das geht eben zurück aufs Mittelalter. Dort gab es in den großen solchen Zeiten durchaus schon ein Bewusstsein dafür, dass sich die Krankheiten möglicherweise über die gemeinsame Nutzung eines Kelches auch verbreiten konnten. Heute will man von Tröpfchen oder von Schmierinfektionen sprechen. Für die katholische Tradition ist es aber wichtig, dass alle aus einem Kelch trinken als Zeichen der Einheit, so wie es beim letzten Abendmahl eben auch der Fall war. Und damals dachte man darüber nach, wie können wir dieses Problem lösen. Der Legende nach soll ein Bischof hingegangen sein, soll einen Spiegel genommen haben, habe den auf die Erde geschmissen, der sei in 1000 Teile zerbrochen und er sagte, ich kann mich in jedem Bruchstück des Spiegels ganz sehen. So ist es auch mit dem Leib und dem Blut Christi. Wir haben in jedem Partikel der konsekrierten Hostie und jedem Tropfen des Weines, also des Blutes Christi, immer den ganzen Christus. Es reicht also, wenn wir den Glaubenden nur, dicke Anführungszeichen, die Hostie reichen, auch dann empfangen sie den ganzen Christus. Tatsächlich wird ja auch der Auferstandene nur noch Brot mit seinen Jüngern essen. Warum? Weil er beim letzten Abendmahl in der synoptischen Tradition, nachdem er gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, hinzufügt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch gemeinsam davon trinken werde im Reiche meines Vaters. Also selbst in dieser Tradition könnte man das auch exegetisch rechtfertigen, dass wir nur Brot reichen. Diese Lehre nennt man übrigens Konkomitanzlehre. In jeder Partikel der konsekrierten Hostie und in jedem Tropfen des Weines ist immer der ganze Christus gegenwärtig. Ist übrigens auch im Umkehrschluss relevant. Wenn Sie einen Menschen in der Gottesdienstgemeinde haben, der vielleicht eine Glutenallergie hat, ja, oder Zöliakie hat, Sie haben jetzt aber keine glutenfreie Hostie zur Hand, dann könnte diese Person über den Kelch kommunizieren und hätte natürlich auch dort den ganzen Christus empfangen. Natürlich kann man auch den Kelch immer reichen. Aus Gründen der Praktikabilität hat es sich aber so eingebürgert, dass wir in der Regel nur, ich betone, ganz dicke Anführungszeichen, weil ja auch in der Hostie der ganze Christus gegenwärtig ist, nur die Hostie empfangen. In der Gründonnerstagsliturgie muss der Kelch gereicht werden. Ob Sie den Kelch selbst nehmen, ist dann Ihre Entscheidung. Aber Sie müssen die Möglichkeit haben, auch die Kelchkommunion zu haben und aus dem Kelch zu trinken. Die Intinctio, die Hostie einfach einzutauchen, ist eigentlich nicht das volle Zeichen. Eigentlich sollen wir gemeinsam von dem einen Brot essen und aus dem einen Kelch trinken. Auch eine Besonderheit, die in der Liturgie des Gründonnerstages vorgesehen ist. Oft wird in der Liturgie des Gründonnerstages auch das Herrichten des Abendmahlsaales nachempfunden, wenn die Ministranten den gesamten Altar decken, nicht nur Brot und Wein bringen, sondern den gesamten Altar decken. Was häufig am Ende des Gottesdienstes geschieht, ist auch das Abdecken des Altares, denn man vergegenwärtigt jetzt das, was nach dem letzten Abendmahl passierte. Zum Pessachmahl gehört, dass man die Hallelpsalmen singt, also die Lobgesänge, das sind die letzten Psalmen im Psalter, und dann eine Art Spaziergang macht. Auch das wird ja in den Evangelien berichtet, dass man unter Lobgesängen zum Garten Gethsemane ging. Dort fordert Jesus ja seine Gefährten auf, insbesondere Jakobus, Johannes und Petrus, bei ihm zu bleiben und zu wachen. Jesus betet im Garten Gethsemane und dann ereignet sich die Verhaftung. Im Anschluss an die Gründonnerstagsliturgie wird deswegen das Allerheiligste an einen besonderen Ort in der Kirche gebracht. Das kann eine Krypta sein. Es kann eine Seitenkapelle sein oder ein Altar, der im Seitenschiff hergerichtet worden ist. Denn dort besteht jetzt quasi die Möglichkeit, mit Jesus diese Nachtwache noch einmal zu halten. In vielen Gemeinden ist es auch noch üblich, da Gebetszeiten zu halten. Als ich noch jung war, jung und schön, heute bin ich leider nur noch und, also vor gut 40 Jahren, war es in meiner Gemeinde üblich, dass wir als Jugend die ganze Nacht durchwachten, vom Gründonnerstag auf den Karfreitag vor dem Allerheiligsten. So oder so, auch wenn es jetzt nur einzelne, nur bei dem nur machen Sie bitte immer dicke Anführungsstriche, einzelne Gebetsstunden sind, man empfindet quasi diesen Gang in den Garten Gethsemane nach und diese Wache, dieses Bleibet hier und wachet mit mir, wird dort vergegenwärtigt. Die Liturgie aber findet keinen Abschluss. Denn der Gottesdienst, den wir gerade begonnen haben, wird ja am Karfreitag fortgesetzt. Ein stiller Auszug, Möglichkeit zum bei Jesus sein, zur Anbetung, zur Besinnung. Und dann geht es über Nacht in den Karfreitag hinein. Karfreitag und Karsamstag ist die Möglichkeit für eine besondere Liturgie. Ich bin noch nicht bei der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, die zum Triduum gehört. Die Kartage, Karfreitag und Karsamstag kennen die Möglichkeit sogenannter Trauermetten. Trauermetten. Trauermetten sind, wenn Sie so wollen, umgekehrte Vigilfeiern. In der Vigilfeier, nächtliche Gottesdienste, geht es ja darum, dass man das Licht verteilt. In einer Trauermette erlischt Licht. Man hat dann oft einen siebenarmigen Leuchter oder sieben Kerzen. Es werden Klagepsalmen, Klagelieder, Ähnliches vorgetragen und immer wieder verlöscht eine Kerze, bis zum Schluss ein einzelnes letztes Licht still nach draußen getragen wird und es dann völlig dunkel wird. Wir feiern hier in Wuppertal eine solche Trauermette karfreitagsabends um 20.30 Uhr in St. Laurentius. Wenn Sie hier in der Nähe sind, sind Sie herzlich eingeladen, am Karfreitagabend um 20.30 Uhr zur Trauermette zu kommen. Trauermetten sind also Gottesdienste, die mit dem Karfreitag und oder dem Karsamstag verbunden sind, die dort gefeiert werden können. Streng genommen sind es Gottesdienste der Tagzeitenliturgie. Die eigentliche Liturgie, die am Gründonnerstag begonnen hat, wird in der Liturgie vom Leiden und Sterben am Karfreitag fortgesetzt, die in der Regel um 15 Uhr beginnt. Warum 15 Uhr? Weil das die Sterbestunde Jesu ist. Wir hören in den Evangelien, dass er in der neunten Stunde stirbt. Die neunte Stunde ist vom Sonnenaufgang gerechnet, bei uns also roundabout 15 Uhr. Deswegen fangen viele Liturgien vom Leiden und Sterben Jesu um 15 Uhr an, im Gedenken an die Sterbestunde Jesu. Die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, also vom Karfreitag selber, weist vier Teile auf. Sie beginnt mit einem stillen Einzug der sogenannten Prostratio, das Niederwerfen des Klerus vor dem nackten Altar. Der Tabernakel, der ja sonst den Leib Christi birgt, ist leer, als Zeichen der Abwesenheit des Todes Jesu. Dementsprechend ist auch das ewige Licht gelöscht. Die Stille ist schon Teil der Trauer. Man wirft sich vor dem Altar nieder. Die Nichtkleriker knien sich hin und denken in einer Stille, in einer Stille eben des Todes Jesu, dieses Momentes der Trauer. Davon leitet sich übrigens auch der Name Karfreitag ab, weil dieses K im Deutschen auf das altdeutsche Kara zurückgeht, was Kummer und Klage bedeutet. Nach dieser sogenannten Prostratio, das ist, wenn Sie so wollen, der erste Teil der Karfreitagsliturgie, schließen sich alt- und neutestamentliche Lesungen an und dann wird mit verteilten Rollen die Passion nach Johannes verkündet. Sie hatten vorhin, wenn Sie das erinnern, am Palmsonntag auch schon eine Passionserzählung, und zwar die Passionserzählung des Evangelisten, dem das jeweilige Lesia gewidmet ist. Lesia A, Matthäus, Lesia B, Markus, Lesia C, Lukas. Die Johannespassion ist zwingender Bestandteil der Karfreitagsliturgie. An jedem Karfreitag wird die Johannespassion verkündet, auch die in der Regel mit verteilten Rollen. Der Zelebrant verkündet die Jesus-, die Christusrolle. Dann gibt es wieder die Evangelistenrolle, der die überleitenden Teile spricht, und die sogenannten Sonstigen, die anderen Sprechteile. Achten Sie bitte einmal darauf, und das hätte sowohl schon für die Markus-Passion gegolten, wie jetzt auch für die Johannes-Passion, wie der Zelebrant da manchmal verkündet. Ich erlaube mir diesen kleinen Hinweis, denn in der Johannes-Passion fragt Pilatus an einer sehr zentralen Stelle: Jesus, bist du der König der Juden? Und dann steht dort im Text, im deutschen Text, du sagst es. Und ich wette mit Ihnen, dass der Verkünder der Christusrolle in der Regel, also der Zelebrant, sagen wird, du sagst es. Oder müsste es nicht vielleicht heißen, du sagst es? Der griechische Urtext syleges, die Verdoppelung des Personalpronomens du, legt nahe, dass es eigentlich heißen muss, du sagst es. Natürlich als Glaubende ist das klar, er ist unser König, also liegt es doch nahe, dass wir affirmativ sprechen, du sagst es. Jesus selbst aber scheint das eher an Pilatus zurückgespiegelt haben. Du sagst es. Interessante Sache, achten Sie einfach mal drauf. Wenn Sie so wollen, so eine kleine Höraufgabe. Ich bin überzeugt davon, aufgrund des exegetischen Befundes der Verdoppelung des Personalpronomens sy, das in leges, in dem s hinten nämlich auch nochmal drin ist, und das betont vorangestellte sy, dass es eigentlich heißen muss, du sagst es. Man kann also ein bisschen sehen, haben sich die Verkünderinnen und Verkünder auch auf diese Rolle vorbereitet oder lesen die nur Text vor? Manchmal mit einem Augenzwinkern stelle ich das mal so hinein. Aber nach dieser Prostratio, dem stillen Einzug, zweiter Teil Wortgottesdienst mit der großen Verkündigung der Johannespassion. Die Karfreitagsliturgie ist in sich, und ich werde sie gleich weiterführen, so eindringlich und eindrücklich, dass man eigentlich gar keine weitere Auslegung braucht. Weil aber die Karfreitagsliturgie ja keine eucharistische Liturgie ist, kann sie theoretisch ohne Priester gefeiert werden. Und sie wird in manchen Gemeinden mittlerweile in der Ermangelung einer ausreichenden Anzahl von Priestern auch ohne Priester gefeiert. Das ist möglich. Es bestünde also am Karfreitag auch die Möglichkeit, dass Laien predigen. Das wird in manchen Gemeinden auch gemacht, weil man im Unterschied zu Eucharistiefeiern, wo es immer noch ein praktisches und faktisches Predigtverbot für Laien gibt, also für Nichtkleriker gibt, in der Karfreitagsliturgie ist es faktisch und praktisch möglich, dass man im Anschluss an die Johannespassion von einem Laien eine Predigt hört. Ich persönlich bin der Meinung, dass da jedes Wort zu viel ist, weil die Liturgie in sich schon so eindrücklich ist. Aber natürlich könnte es theoretisch sein und es ist ausdrücklich erlaubt, weil die Karfreitagsliturgie eben keine eucharistische Liturgie ist. Und theoretisch könnte sogar eine Laien oder ein Laie, also eine Nichtklerikerin, ein Nichtkleriker, dieser Liturgie vorstehen. Wie gesagt, erster Teil war stiller Einzug mit der Prostratio. Dann die Wortliturgie, Lesung Altes Testament, Lesung Neues Testament, die große Johannespassion. Und jetzt kommt, wenn Sie so wollen, der große dritte Teil, nämlich mit den großen Fürbitten. Es werden 10 Fürbitten vorgetragen, die immer abschließen mit beuget die Knie, erhebet euch. In diesen 10 Fürbitten, was jede Messe hat Fürbitten, aber diese 10 großen Fürbitten sind eben mit diesem Karfreitag verbunden, dann auch mit dieser Kniebeuge und dem entsprechenden Ruf, erhebet euch. was eine Besonderheit der Karfreitagsliturgie ist. Danach wird das verhüllte Kreuz in die Kirche getragen, oft in einer Prozession nach vorne. Dreimal erklingt der Ruf, seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt, oder auf Latein, Ecce lignum crucis. Das Kreuz wird dann jeweils ein Stückchen enthüllt, sodass nach dem dritten Ruf das Kreuz vor den Augen der Glaubenden steht. Ich hatte vorhin erwähnt, dass am Passionssonntag ja die Kreuze verhüllt werden. Jetzt wird es enthüllt. Dramatisch erleben wir, wenn Sie so wollen, die Kreuzigung Jesu dramaturgisch dort mit. Und danach besteht dann die Möglichkeit der Kreuzverehrung. Die ist lokal durchaus sehr unterschiedlich. Ich stamme persönlich aus dem Ruhrgebiet. Da geschah das alles sehr würdig, aber auch sehr verhalten. Man ging zum Kreuz, machte eine Kniebeuge oder eine Verneigung. Und dann zog ich Anfang der 90er Jahre hier nach Wuppertal. Wenn Sie nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, das Ruhrgebiet ist von hier aus gesehen Luftlinie 15 Kilometer nördlich. Ich komme also nicht von so weit weg von Wuppertal. Es ist doch ein bisschen eine andere Welt, denn ich erlebte hier plötzlich, dass Leute das Kreuz umfingen, küssten, Blumen brachten, also mit einer Inbrunst die Kreuzverehrung betrieben, für die ich die Wuppertaler jetzt so gar nicht bekannt gehalten hätte. Ich erwähne das deshalb durchaus auch mit einem zwinkernden Auge, weil es so lokal eben sehr, sehr unterschiedliche Traditionen gibt, wie diese Kreuzverehrung vonstatten geht. Aber sie findet eben statt, sie ist konstitutiver Bestandteil der Karfreitagsliturgie, die Vergegenwärtigung des Kreuzestodes Jesu. Und wir stehen eben mit den Frauen Weiland unter dem Kreuz. Und nach dem Johannesevangelium hat auch der Junge, den Jesus liebte, ist nicht davon gelaufen, sondern ist unter dem Kreuz geblieben. Zur Kreuzverehrung werden üblicherweise die eindrucksvollen Improperien gesungen. Improperium oder Probum heißt Vorwurf. Probum heißt Vorwurf. Die Improperien sind eine Klage Gottes gegen sein Volk. Einen Teil dieser Improperien, das sind sehr, sehr lange Gesänge, gibt es auch entsprechende Adaptionen im Gotteslob, wo das die Kirchengemeinde das singt. Ein Teil dieser Improperien kann man bei uns in dieser Trauermette Karfreitagabend um 20.30 Uhr hören. Ein Klagelied des Erlösers gegen das treulose Volk, wobei nicht nur das Volk des alten Bundes, sondern auch das des neuen Bundes gemeint ist. Eigentlich ist hiermit der dramaturgische Höhepunkt erreicht. Jesus ist gestorben. Und jetzt könnte man eigentlich noch die Grablegesituation nachempfinden, was ja in vielen Gemeinden auch gemacht wird, dass dann ein Begräbnis nachempfunden wird, so wie es in den Evangelien ja auch berichtet wird. Aus welchem Grund auch immer hat die Liturgiereform von 1970 im Anschluss an die Kreuzverehrung aber noch eine Kommunionfeier angefügt. Man geht also an den Ort, wo das Allerheiligste aufbewahrt wird, die Krypta, die Seitenkapelle, die Sakristei, je nachdem, welche Möglichkeiten da Ihre Kirche zur Verfügung hält, holt von dort aus in einer Prozession das Allerheiligste, den Leib Christi, und verteilt ihn an die Gläubigen. Ich erwähne in dieser Stelle immer, ich verstehe diesen Punkt nicht, weil der Tabernakel ja eigentlich leer ist. Eigentlich will man sagen, Jesus ist tot. Man will diese Trauer und dieses Entsetzen über seinen Tod, sein Scheitern auch nachempfinden. Warum man jetzt hier das Symbol seiner Gegenwart dann auch wieder verteilt, die Liturgiereform hat so eingefügt. Ich persönlich finde das einen Bruch, aber es ist nun halt Bestandteil der Liturgie, der abschließende Teil der Liturgie, an die sich dann auch nur wieder in Anführungszeichen, das Schlussgebet anschließt, aber es eben keinen Segen gibt, weil der Gottesdienst, der am Gründonnerstag abends begonnen habe, eben noch nicht zu Ende ist. Es folgt der Karsamstag, der in sich in dem Sinne liturgiefrei ist. In unseren Breiten ist es üblich, dass das Grab Jesu besucht werden kann. Das Kreuz, das enthüllt wurde, wird oft an einem besonderen Ort in der Kirche präsentiert, vielleicht auch geschmückt wie ein Grab. In Osteuropa, in den Ostkirchen, ist dieser Karsamstag übrigens verbunden mit dem Gedenken an die Höllenfahrt Jesu Christi. Man geht auch dort davon aus, dass die Auferstehung sich eigentlich schon im Moment des Todes Jesu ereignet hat. Am Schabbat kann man das Grab ja nicht besuchen, weil man nach den jüdischen Schabbatgeboten eben keine Arbeit verrichten darf. Das ist auch der Grund, warum der Leichnam Jesu sehr schnell vom Kreuz abgehängt wird und noch vor Sonnenuntergang bestattet werden muss. Warum die Frauen dann auch erst am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab gehen, weil sie am Schabbat eben diese Arbeit gar nicht hätten verrichten dürfen. Und in der Ostkirche gibt es auch ein apokryphes Evangelium, das Nikodemus-Evangelium, das das eindrücklich schildert. dass Jesus diese Gelegenheit nutzt, bevor er sich dann als Auferstandener am Sonntagmorgen den Seinen offenbart, dass er diese Gelegenheit quasi nutzt, um die versprengten Seelen aus der Unterwelt zu befreien, die vor ihm gestorben sind. Gibt es wunderbare Ikonen, wo der auferstandene Jesus an einem aufgesprengten Grab sitzt, sich hinunterbeugt, um ihn herum stehen schon Menschenscharen und dann kommen zwei bleiche Gestalten daraus, ein nackter Mann, eine nackte Frau, die beide einen Apfel in der Hand haben. Adam und Eva, die ersten Menschen, auch die befreit er aus der Unterwelt. Also dieser Tag der sogenannten Höllenfahrt des Auferstandenen ist bei uns in der römisch-katholischen Welt durchaus in der Denkweise auch vorhanden, aber in der Orthodoxie in einer ganz anderen Weise liturgisch ausgeprägt. Die Liturgie selber, die am Gründonnerstag begonnen wurde, am Karfreitag mit der Liturgie vom Leiden und Sterben fortgesetzt wurde, findet ihre Fortsetzung jetzt in der Osternachtfeier. Irgendwo in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich der Legende nach, Sie ahnen es schon, ich meine ja, dass die Auferstehung schon im Moment des Todes vonstatten ging, aber der Legende nach hat sich dort quasi der Auferstandene oder das Grab geleert, wenn man so will. Am Sonntagmorgen wird sich der Auferstandene dann zeigen. Die Nacht ist auch biblisch ein wichtiger Ort, weil sich die Begegnung mit Gott oder die Offenbarung immer nächtens in der Dunkelheit ereignet. Und so darf deshalb auch die Osternachtfeier erst nach dem Sonnenuntergang des Samstages ereignen. Jahr für Jahr findet sich in den Amtsblättern der Bistümer deshalb eine minutengenaue Angabe, wann denn die Sonne nun untergeht. 20.37 Uhr, 20.45 Uhr, wann auch immer. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann die Sonne jetzt am kommenden Samstag untergeht, aber es wird vorher veröffentlicht, weil das der früheste Zeitpunkt ist, wo die Osternachtfeier beginnen darf. Man darf also nicht nachmittags um 15 Uhr schon damit anfangen. Deswegen fangen die meisten Osternachtfeiern so um 21 Uhr an, weil man dann relativ sicher davon ausgehen kann, dass die Sonne tatsächlich nur vollständig untergegangen ist. Und sie muss begonnen haben, bevor die Sonne am Sonntagmorgen aufgeht. In manchen Gemeinden wird die Osternachtfeier sonntags morgens um 5 Uhr gefeiert. Da ist die Sonne noch untergegangen und dann kann man in den beginnenden Tag hinein feiern. Auch hier merken Sie, wie bedeutsam dieses Moment der Vergegenwärtigung ist, dass man quasi dieses, das ist schon ein heiliges Spiel, das sehr ernst gemeint ist, tatsächlich mit nachvollzieht. Die Osternachtfeier, ich erwähnte es schon, hat keinen eigenen liturgischen Beginn. Sie setzt eben einen Gottesdienst fort, der am Gründonnerstag begonnen hat. Aber sie ist in einer besonderen Weise gestaltet. Denn die Osternachtfeier beginnt mit einer Lichtfeier, die dann noch völlig unberührte neue Osterkerze wird in der Regel durch die völlig dunkle Kirche getragen. Es soll kein Kerzenlicht, kein elektrisches Licht brennen. Zum Osterfeuer, das draußen brennt. Das Osterfeuer wird gesegnet. Die Osterkerze wird instituiert. Ihre Insignien werden angebracht. Das sind die 5 Wundmale. Die Osterkerze wird, das wird gleich deutlich werden, das Auferstehungszeichen schlechthin sein. Es trägt aber die Todesmale Jesu, weil man ja nur von den Toten auferstehen kann, wenn man durch den Tod hindurchgegangen ist. Tod und Auferstehung sind, wenn Sie so wollen, 2 Seiten ein und derselben Medaille. Dann wird die aktuelle Jahreszahl aufgebracht, in diesem Jahr also 2024. Christus ist der Herr über die Zeit. Und schlussendlich werden die griechischen Buchstaben Alpha und Omega bezeichnet. Das ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Christus ist Anfang und Ende von allem. Außerhalb von ihm kann nichts Bestand haben. Die Osterkerze wird nun am Osterfeuer entzündet und dann als erstes und einziges Licht in die noch dunkle Kirche getragen. 3-mal erklingt der Ruf Christus das Licht oder Lumen Christi. 3-mal antwortet die Gemeinde Dank sei Gott, Deo gratias. Und dann werden ausgehend von der Osterkerze alle anderen Kerzen im Kirchenraum entzündet. Auch die Kerzen, die die Glaubenden in dieser Nacht in Händen halten. Und innerhalb weniger Augenblicke ist die Dunkelheit einem wunderbaren Kerzenlicht gewichen. Das ist die Botschaft der Osterkerze. So wie ihr kleines Licht die Dunkelheit vertrieben hat, so hat Christus den Tod besiegt. Die Osterkerze ist das Auferstehungssymbol schlechthin, das wir in einem katholischen Kirchraum haben. Die Osterkerze wird jetzt mit einem großen Lied, einem großen Lobgesang bejubelt, dem sogenannten Exultet. Ich habe Ihnen ja schon einen Link in die Kommentare beziehungsweise hier in den Chat gelegt beziehungsweise später in die Shownotes. Da können Sie sich das Paper herunterladen zur heutigen Folge unter www.kck42.de/paper-triduum. Und in diesem Paper-Triduum habe ich Ihnen den deutschen Text dieses Exultet ganz hinten mal hineingedruckt. Mehrfach wird die Nacht besungen, die Heilsgeschichte wird rekapituliert, deren Höhepunkt eben in der Auferstehung Jesu Christi findet. Für diese Auferstehung steht eben die Osterkerze, die dort mit dem Exultet besungen wird. Das Exultet ist ein Gesang, der eigentlich von einem Priester oder Diakon gesungen werden soll. Er ist aber so wichtig, dass dort steht, wenn der Priester oder Diakon, in den liturgischen Anweisungen steht das drin, ja, sagen wir mal, des schönen Singens nicht so mächtig ist, dann soll es doch lieber ein Laie oder eine Laien singen, weil es eben wichtig ist, dass dieser Gesang auch mit einer gewissen Qualität vorgetragen wird, weil sich in diesem Gesang gewissermaßen auch die Auferstehung mit ereignet. Das ist der Lichtritus, Institution der Osterkerze, Entzünden, Entzünden der anderen Lichter, Exultet. Diesen Lichtritus schließt sich dann der zweite Teil an, der sogenannte Wortgottesdienst. Den haben wir in jeder Heiligen Messe. In jeder normalen sonntäglichen Heiligen Messe haben wir zuerst eine Lesung aus dem Alten Testament, dann in der Regel aus dem Neuen Testament, schlussendlich ein Evangelium. In der Osternacht wird das viel, viel breiter entfaltet. Es gibt sieben Lesungen aus dem Alten Testament. Sieben. Im steten Wechsel: Oration, Lesung, Psalm. Oration, Lesung, Psalm. Die volle Zahl der sieben Lesungen habe ich in meinem Leben erst ein einziges Mal erfahren. Man kann, und das wird in der Regel auch gedacht, diese Lesungen kürzen. In der Regel hört man drei bis vier Lesungen. Zu diesen Lesungen gehört zum Beispiel Genesis, der Schöpfungsbericht aus dem Propheten Jesaja, aus dem Propheten Baruch und ganz wichtig aus dem Buch Exodus, die Exodus-Erzählung, der Durchzug durchs Rote Meer, die Keimzelle des Pessachfestes überhaupt. Aus den anderen sieben Lesungen kann der Zelebrant auswählen. Mindestens drei sollen vorgetragen werden. Die Exodus-Lesung muss gelesen werden. Die darf nie ausfallen. Im Anschluss an diese sieben Lesungen, bei der Vollzahl jedenfalls, sonst etwas kürzer, erfolgt erstmalig wieder das Gloria. Das Gloria haben wir über die ganze Fastenzeit nicht gesungen. Es wird jetzt mit Inbrunst neu gesungen. Bisher hat auch die Orgel geschwiegen. Die Orgel hat das letzte Mal erklungen in dem Gründonnerstag, auch vor den Lesungen. Da wurde auch schon mal ein Gloria angedeutet. Dann hat die Orgel geschwiegen und jetzt spielt die Orgel das erste Mal wieder. Auch das ein Zeichen der Auferstehungsfreude. Das Licht wird oft in der Kirche angemacht, ist manchmal auch in meinen Augen so ein bisschen ein Stimmungsbruch. Man hat vorher im Kerzenlicht gesucht, wusch, geht das Licht jetzt an. Konnte man früher, als es kein elektrisches Licht gab, so gar nicht machen. Lassen wir dahingestellt sein. Und die Glocken werden geläutet. Die Glocken in den Kirchtürmen, die Glocken, die in der Kirche sind von den Messdienern. Es ist also plötzlich ein unglaublicher, lauter Gesang, laute Musik, lauter Klang in der Kirche. Das steht auch für die Auferstehung, für die Auferstehungsfreude. An das Gloria schließt sich dann die Lesung aus dem Neuen Testament an. Das ist immer die sogenannte Epistel aus Römer 6. Dann kommt das feierliche Osterhalleluja und schlussendlich das Osterevangelium. Ich habe in das Paper geschrieben, im Lesia C wäre es das Lukas-Evangelium, im Lesia A wäre es aus dem Matthäus-Evangelium die Auferstehungserzählung und im Lesia B eben die Auferstehungsgeschichte nach Markus. Es könnte auch aus dem Johannesevangelium sein. Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Dann kommt noch die Osterpredigt und das ist der zweite Teil der Messe. Um nur mal so einen Zeitrahmen deutlich zu machen, ein sonntäglicher Gottesdienst dauert irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten roundabout. In der Osternachtfeier sind wir jetzt schon bei 60 Minuten. Lichtfeier und die Wortgottesfeier in sich dauern schon ungefähr 60 Minuten. Nach der Predigt schließt sich nun der dritte Teil der Osterliturgie an, der Osternachtsliturgie an. Und da gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist eine Tauffeier ohne Tauflinge. Man erinnert also die eigene Taufe, ist eine Tauferinnerungsfeier. Variante 2 ist, es sind Taufbewerber, in der Regel erwachsene Taufbewerber anwesend, denn die Osternachtfeier ist das klassische Taufdatum, weil man ja auf Tod und Auferstehung Jesu Christi getauft wird und wir genau das feiern. Ist die Osternachtfeier das klassische Taufdatum? Auch ich darf dieses Jahr wieder die Ehre haben, zwei Erwachsene auf diesem letzten Weg zur Taufe zu begleiten, die ich und meine Kollegin über lange Monate jetzt vorbereitet haben. Ich werde in der Osternachtfeier hier in St. Michael in Wuppertal-Uellendahl sein. Und dort werden wir zwei erwachsene Frauen taufen. Wir haben also diese zweite Variante. Die Tauffeiern sind eigentlich recht parallel. Das Taufwasser wird geweiht, das Osterwasser, wenn man so will. Die Kerze wird sehr eindrücklich hineingehalten, auf dass der Geist in dieses Wasser hineinsteigt. Die allerheiligen Litanei wird gesungen. Das Glaubensbekenntnis wird gesprochen. Wenn jetzt keine Taufbewerber da sind, dann erneuern alle ihr Taufversprechen, werden mit Weihwasser besprengt. Das werden sie übrigens auch, wenn Taufbewerber da sind. Wenn Taufbewerber da sind, werden die in diesem Zusammenhang getauft und gefirmt. Denn, liebe Firmenbewerber, die hier dabei sind, wir werden uns an einem der nächsten Abende darüber noch mal etwas intensiver auseinandersetzen. Wenn Erwachsene getauft werden, gilt das immer. Taufe, Firmung und Erstkommunion haben zwingend in einem Gottesdienst stattzufinden. Bei einer Kindertaufe hat man das aufgesplittet, sodass dann Firmung und Erstkommunion später erfolgen. Also die Tauffeier gibt es, wenn Sie so wollen, in zwei Varianten, die so unterschiedlich jetzt nicht sind. Aber es gibt eben eine Tauffeier mit Taufbewerbern und eine Tauffeier ohne Taufbewerber. Daran schließt sich nun der vierte Teil der Osternachtfeier an, die Eucharistiefeier, der eucharistische Teil. Der ist weitestgehend, wie wir ihn vom Sonntag erkennen. Die Gebete sind natürlich ein bisschen anders. Und im Anschluss an diesen eucharistischen Teil, wenn wir dann die Osterkommunion empfangen haben, schließt endlich der Gottesdienst mit dem großen Ostersegen und dem Schlussruf: Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Dort schließt endlich der Gottesdienst, den wir am grünen Donnerstag mit dem Kreuzzeichen mal begonnen haben. Eine große Liturgie über drei liturgische Feiern. Diese große Feier steht uns nun bevor. Und dann gibt es lokal viele unterschiedliche Brauchtümer und Traditionen. Einige habe ich Ihnen das Paper geschrieben. Eine Tradition gibt es hier in Wuppertal übrigens, ich glaube seit 2016 oder 2017. Die Wuppertalerinnen und Wuppertaler kennen den Steingarten von Martin Michels an der Nordbahntrasse am Loher Bahnhof. Dort bin ich, das hat einen durchaus charmanten Hintergrund, denn dieser Steingarten, der heißt nicht umsonst so, weil er eine große Natursteinmauer hat, war damals sehr umstritten, weil die Stadt Wuppertal Sorge hatte, dass die Radfahrer, die über die Nordbahntrasse pesen, sich dort verletzen könnten. Die sollte abgerissen werden. Und damals hat Martin Michels, den ich schon sehr, sehr lange kenne, mich gebeten, doch diese Mauer zu segnen, auf dass sie vor dem Abriss geschützt worden sei. Und ob Sie es glauben oder nicht, die Stadt Wuppertal hat einen Rückzieher gemacht. Die Mauer steht immer noch da. Und mir ist es seit vielen, vielen Jahren mittlerweile eine Ehre, am Ostermontag um 12 Uhr dort einen österlichen Gottesdienst an der Nordbahntrasse zu halten. Und viele, viele kommen seit Jahren dahin. Wir erinnern uns an diesen Tag nämlich an die Emmausjünger, die ja auch unterwegs waren und dort dem Auferstandenen begegnen. Und in Erinnerung an diese Emmausjünger feiern wir dort am Ostermontag, das ist das lokale Brauchtum hier in Wuppertal, das sich jetzt entwickelt hat, einen österlichen Gottesdienst. Dort, wo Sie sind, wird es vielleicht andere lokale Traditionen geben. Erkundigen Sie sich mal. Auch das Osterfest lebt von diesem Brauchtum. An Weihnachten ist uns das alles viel vertrauter, aber Ostern lebt eben auch von diesem Brauchtum. Und da ist auch sicherlich auch in Ihrer Region plötzlich einiges möglich, was man so nicht kennt. Ich erinnere allein an den Brauch, den ich mal in einer polnischen Gemeinde erlebt habe. Die auszogen an einen Fluss, hier an die Wupper, und am Ostersonntagmorgen gegen die Flussrichtung, also in die Quellenrichtung, Wasser schöpften und es am Ostermontag in die Flussrichtung wieder ausgossen. Auch damit verbunden dieses, das Leben bekommen, aber auch das Leben wieder weitergeben. Also auch hier gibt es lokale Traditionen. Wie auch immer, wo auch immer Sie Ostern feiern. Ich wünsche Ihnen jetzt hier von Wuppertal aus gesegnete Kar- und Ostertage. Es ist das Fest des Jahres. Dort feiern wir Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, den Urgrund unseres Glaubens. In diesen Tagen kann man da nicht oft genug dran erinnern, denn dieser Jesus stirbt am Karfreitags wie ein Gescheiterter, wie ein Gedemütigter, eine Demütigung über den Tod hinaus. Ich denke in diesem Jahr ganz besonders an die vielen gedemütigten Frauen und Männer in den Kriegsgebieten, ob es Butscha ist, die vielen Vergewaltigten da, ob es die vielen vergewaltigten Frauen und Geiseln sind, die im Süden Israels und in Gaza sitzen. Und ich denke natürlich auch an die Opfer im Gazastreifen. Ich habe dazu übrigens eine Kolumne verfasst, die morgen der Westdeutschen Zeitung erscheint. Auch da lege ich Ihnen den Link in die Shownotes, wenn ich ihn veröffentlichen darf. Die WZ hat da das Erstveröffentlichungsrecht. Danach lege ich Ihnen den Link zu dieser Kolumne auch hinein, wo ich versuche, diesen Zusammenhang zwischen Ostern und der Gegenwart zu ziehen. Und mein Meine Kolumne endet damit: Ostern ist das Fest der Hoffnung wider aller Hoffnung. Manche sagen, die Hoffnung stürbe zuletzt. Wer glaubt und wer Ostern feiert, weiß, die Hoffnung stirbt nie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe und gesegnete Kar- und Ostertage. Die Firmenbewerberinnen und Bewerber bitte ich, gleich noch hier drin zu bleiben. Sie sehen gleich das Schlussbild. Sie bleiben dann bitte hier. Dann beende ich den Livestream und dann machen wir noch unsere kleine Einführung in den Firmenkurs der nächsten Wochen und Tage. Wenn Sie ansonsten möchten, sind Sie sehr gerne wieder willkommen hier am 10. April um 19 Uhr. Dann lautet das Thema Galiläa oder Jerusalem, die Ambivalenz biblischer Auferstehungstradition. Auch das wird ein interessanter Abend werden, denn da schauen wir uns mal die biblischen Auferstehungsberichte an und werden da auf die eine oder andere bemerkenswerte Überraschung stoßen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt schon ein herzliches Glück auf, werde ich gleich zum Schluss sagen. Bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Zeiten ende ich meine Veranstaltung immer auch, weil es eben alle Menschen betrifft, die in Israel wohnen, die Palästinenser, die Araber, die Christen, die Muslime und natürlich die Juden. In diesen Tagen ende ich meine Veranstaltung immer mit Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!